Moin, moin, Meiersheide. Willkommen zur nächsten Podcast-Folge mit mir. Ich bin der Gulli, ich bin ja zum ersten Mal heute hier und neben mir sitzt der Flo aus der Q2 ebenfalls.
Hallo?
Wir beide machen ja gerade unser Abitur und wir wollten euch einfach mal hilfreiche Tipps für die Oberstufe geben, weil die Oberstufe ist natürlich auch eine relativ stressige Zeit und für viele auch sehr anspruchsvoll und wir wollten euch einfach mal ein paar Tipps geben, wie man so am besten da durchkommt. Ganz zum Anfang würde ich dann eine Frage an dich, Flo, richten. Du kamst ja neu auf die Schule. Was waren so die größten Umstellungen für dich in der Oberstufe?
Ja, also erstmal abgesehen davon, dass man ganz neue Leute kennenlernt und sich in ein ganz anderes Arbeitsklima begeben muss, war für mich ganz extrem diese Eigenverantwortung. Also es war sehr ungewohnt, dass man nicht mehr von allen Lehrern so stark kontrolliert wurde. Das bedeutet, ob ich die Hausaufgaben jetzt gemacht habe oder nicht, das war nicht mehr so relevant für die Lehrer zumindest, weil wenn ich es nicht getan habe, konnte ich halt einfach nicht am Unterricht teilnehmen und das hat sich natürlich dann in meiner Note ausgewirkt. Außerdem der Umfang der Klausuren, das habe ich vor allem in der EF sehr stark unterschätzt. Dann bin ich in die Klausuren reingegangen und habe ganz wenig nur vorher gelernt und habe mich danach gewundert, warum ich so schlechte Noten geschrieben habe. Und genau damit ihr diese Angst nicht haben müsst und dass euch dann auch so ein schlechter Start passiert, wie es mir damals passiert ist, fängt der Gulli jetzt an und erzählt euch seinen ersten Tipp, wie ihr schon ab Anfang der Oberstufe eine erfolgreiche und angenehme Zeit haben könnt.
Also einer der wichtigsten Tipps ganz am Anfang ist, dass ihr organisiert an die Sache rangehen müsst. Also Organisation ist wirklich der Key zu allem. Darunter zählt ein fester Lernplan, dass ihr euch wirklich einplant, wann ihr was lernt, dass ihr nicht einfach drauf loslernt, weil so habt ihr eine Struktur drin, so kommt das nicht alles auf einmal auf euch zu. Macht euch To-Do-Listen, dann ist es alles ein bisschen einfacher, dann habt ihr auch einen Überblick über das, was ihr machen müsst und macht nicht unnötig viel. Außerdem ist es immer gut, in einer Kalender-App etwas zu haben oder generell einen Planer, damit ihr wisst, auch wann ihr welche Stunden habt, damit ihr Überblick über euren Stundenplan habt. Und was ich auch sehr gerne gemacht habe, war einfach mir nach jeder Stunde so 5 Minuten mich hingesetzt und nochmal ein bisschen zusammengefasst, was in der Stunde so passiert ist, damit du das auch wirklich gut im Gedächtnis behältst und falls der Lehrer dann nächste Stunde fragt, was so die letzte Stunde war, dass du es auch gut wiedergeben kannst und für deine mündliche Note auch was tun kannst. Flo, was wäre denn dein erster Tipp?
Also mein erster Tipp wäre Kontinuität. Das klingt erstmal ganz komisch, weil ich kenne das auch aus der Unterstufe sehr stark. Man hat die ganze Zeit nichts gemacht und vor der Klausur, am Tag vorher, hat man dann einfach viel gelernt und sich viel Mühe gegeben, 3, 4 Stunden sogar, wenn es extrem wurde. Und das hat sich in der Oberstufe ganz gerne, weil die Klausuren, die staffeln sich wirklich sehr stark. Vor allem in der EF wird man merken, dass man sehr viele Klausuren und vor allem auch auf einmal schreibt. Da kann es ganz gut sein, dass man 2 bis 3 Klausuren in einer Woche schreibt. Und wenn man dann nur so ein Bulimie-Lernen vor der Klausur betreibt, dann hat man erstmal den Inhalt nicht richtig aufgefasst und außerdem wird man einfach nur müde und kaputt dadurch und dann kann man die Klausur auch nicht auf Hochleistung bestreiten. Deswegen habe ich ganz früh angefangen, mir Lernpläne zu erstellen, dass ich einfach auch jeden Tag einfach 2 Wochen vor der ersten Klausur schon angefangen habe, jedes Fach einzeln zu lernen. Und auch wenn ich Mathe als letztes geschrieben habe, fing ich genauso früh mit Mathe an wie mit Deutsch, obwohl ich Deutsch dann als erstes geschrieben habe, damit ich einfach nicht in Zeitstress gerate. Also ich habe das ganz oft erlebt, dass ich dann einfach mir Klausuren priorisiert habe und dann habe ich gesagt, ich lerne jetzt ganz viel für die Mathe-Klausur und für Deutsch dann gar nichts, damit ich in Mathe eine ganz gute Note schreibe und dann muss ich Deutsch halt opfern, nur weil ich das zeitlich nicht gemanagt bekommen habe. Und deswegen wäre mein ganz großer Tipp, lernt wirklich einfach Wochen vorher schon mit Lernzetteln, jeden Tag 30 Minuten, das tut keinem weh. Und so hat man das viel entspannter und am Tag vor der Klausur kann man sich natürlich dann nochmal mehr Zeit nehmen, so 1 bis 2 Stunden, indem man dann sagt, okay, ich gehe das ganze Thema nochmal durch, ich mache Übungsaufgaben, schreibe vielleicht eine Probeanalyse. Aber wenn man am Tag vor der Klausur erst anfängt zu lernen und sich dann wirklich 5 bis 6 Stunden hinsetzen muss, dann kann man erstmal den ganzen Stoff nicht auffassen und außerdem ist man, wie gesagt, am nächsten Tag nicht auf Hochleistung. Und bei dem Abitur ist es halt auch ganz wichtig, es ist halt kein Sprint, also man lernt nicht nur für die Klausur, man lernt fürs Abi. Und das merken wir vor allem jetzt auch gerade in unserer Vorabizeit, dass wir Themen aus der Q1 noch können müssen, oder halt komplett neu aufarbeiten. Und wenn ich dann vor den Klausuren Wochen vorher schon das wirklich durchgearbeitet habe, dann hat sich das in das Langzeitgedächtnis eingefügt. Und so konnte ich das heute noch viel schneller nacharbeiten, als die Themen, die ich einfach nur durch Bulimie-Lernen für die Klausur gerade reinbekommen habe. Das ist natürlich etwas, was funktionieren kann, aber in ganz vielen Fällen auch schon sehr schlimm schiefgegangen ist und vor allem ab der Q1. wenn man das dann ein bis zweimal falsch gemacht hat, dann hat man schon ganz, ganz schnell Probleme mit der Halbjahresnote und mit den Defiziten, wenn man mündlich halt nicht so stark ist. Also kurz aufgefasst, lernt jeden Tag vor den Klausuren, so 2, 3 Wochen vor der Klausurenphase, fangt einfach schon an, 20 bis 30 Minuten am Tag, auch wenn es nur Lernzettel schreiben ist, einfach an, langsam zu lernen, bringt die Themen ins Langzeitgedächtnis und bemüht euch einfach, dass ihr nicht in der Woche vor der Klausur, wo ihr eh schon sehr gestresst seid, oder am Tag vor der Klausur, wo ihr sehr gestresst seid, erst da anfangen zu lernen, weil das wird zeitlich nicht funktionieren. Skuli, was sagst du denn? Wie sieht es mit der mündlichen Mitarbeit aus? Da hast du vorhin schon mal drüber, also da hast du schon ein bisschen drüber gesprochen. Was ist da dein Tipp?
Also mündliche Mitarbeit sehe ich als einer der größten Gamechanger in der Oberstufe, weil falls man auch nicht so gut im schriftlichen Teil ist, kann man übers Mündliche wirklich sehr viel rausholen, weil es in der Oberstufe ja 50-50 gewertet wird. Meine Tipps sind da einmal, melde dich mindestens einmal pro Stunde, selbst wenn du nicht wirklich viel Ahnung vom Thema hast, versuch einfach so deine Formulierungen zu finden, dass der Lehrer einfach merkt, du bist gewillt, einfach mündlich mitzuarbeiten, du zeigst Einsatz. Auch wenn du vielleicht nicht so viel vom Thema verstehst, du möchtest es aber verstehen. Stell Fragen, wenn du irgendwas nicht verstehst. Auch wenn du die Sachen verstehst, stell Fragen, weil auch Fragen stellen sind mündliche Mitarbeit und helfen eventuell sogar deinen Mitschülern, falls sie dieselbe Frage hatten. Und nutze Zusammenfassungen zum Wiederholen. Schreibe dir vielleicht im Unterricht auch Lernzettel und so weiter und wiederhole die zu Hause. Und warum ist mündliche Mitarbeit eigentlich so wichtig? Weil mündliche Mitarbeit kann, selbst wenn es dich nur um einen Punkt verbessert, kann es dir schon dein Abitur retten.
Wie sieht es denn aus, Uli? Wir haben das ja auch oft. Wir haben sehr schüchterne Schüler. Das trifft natürlich vielleicht nicht auf dich und mich zu. Aber was machen denn schüchterne Schüler? Was können die machen, wenn die eine Präsentation halten müssen? Also wenn man vor der ganzen Raum präsentieren muss. Was denkst du, kann man den Lehrern dann vielleicht für Angebote machen, damit man das vielleicht nicht tun muss?
Also ganz schüchterne Schüler. Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, wenn der Lehrer ganz nett ist, dass man auf die zugeht und die vielleicht fragt, ey, können wir das in einer kleineren Runde machen? Ich traue mich das nicht so. Oder man sucht sich einfach einen festen Punkt im Raum, dass man nicht wirklich ins Publikum guckt, sondern sich wirklich nur auf seine Karten konzentriert und auf seinen Text und so. Das wäre so mein Prozedere.
Klingt nach was sehr gut. Weil ich habe auch oft jetzt gehört, oder viele Schüler haben halt große Angst vorm Präsentieren in der Oberstufe. Aber das Feedback ist oft eigentlich sehr positiv. Also in der Oberstufe herrscht ja nochmal eine ganz andere Lernatmosphäre. Weil in der Unterstufe ist es ja oft so, viele sind auch da, die auch eigentlich weniger Lust haben. Natürlich gibt es auch in der Oberstufe Leute, die nicht so viel Lust haben. Aber da ist dieses kindliche, gegenseitige, man lacht sich aus bei Präsentationen oder wenn jemand etwas nicht so gut kann, das gibt es nicht mehr. Es ist viel mehr Solidarität. Also würdest du mir da zustimmen? Würdest du sagen, das ist so, oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Nee, ich würde dir da auch wirklich zustimmen, auch wenn das System eher vom Klassenverbund weg hin zu 100 Mitschülern in einem Jahrgang geht, ist es irgendwie ist viel mehr Zusammenhalt entstanden, weil man einfach alle steuern auf dasselbe Ziel zu und wollen sich natürlich auch pushen und alle wollen zusammen dasselbe Ziel erreichen und das finde ich sehr cool, weil es in der Oberstufe einfach viel mehr Zusammenhalt gibt als in der Sek 1. Und hättest du denn noch einen Tipp für unsere Zuhörer?
Ja, das bezieht sich wieder aufs Lernen. Lernmethoden sind mega wichtig in der Oberstufe, denn man muss immer daran denken, alle Themen führen zum Ziel Abitur und alle Themen führen zueinander in einem Fach. Also das beste Beispiel für mich gerade ist eigentlich der Englischunterricht. Wir haben beide Englisch-Leistungskurs und wir merken, wie das eigentlich ein ganz großes Puzzle ist, was aufeinander findet, weil die Einzelthemen, also wenn man dann über Großbritannien oder den USA spricht oder vielleicht sogar über Indien, denkt man eigentlich daran, dass das ganz, ganz unterschiedliche Themen sind und man die gar nicht miteinander verbinden kann. Aber man muss lernen, mit Mindmaps vor allem war das dann immer sehr angenehm, dass man die ganzen Themen miteinander verbindet und merkt, okay, wo hängt das alles miteinander zusammen? In der Geografie ist das genauso. Wenn man in Geo drüber nachdenkt, dann hat man natürlich die verschiedenen Geografiebereiche, also Landwirtschaft, Stadtgeografie und. Und man merkt aber erst am Ende, wenn man aufs Abitur zurennt, dass man eigentlich jedes Thema miteinander verknüpfen kann und somit ein besseres Verständnis erhält. Und so würde ich euch einfach immer raten, macht Mindmaps und verbindet die Mindmaps zu allen Themen. Also vor allem auch am Ende dann kann man dann sehen, wie sich die Mindmaps immer vergrößert haben. Also eine Mindmap vielleicht starten in so einer OneNote-Datei, die man dann immer weiter ausführen kann und die dann immer weiter mit den anderen Themen verbinden und vor allem auch die Unterthemen miteinander verbinden. Denn dann wird man auch merken, wie hart das miteinander alles zusammenhängt, und dann lernt man das halt auch besser, weil man dann kann man Verknüpfungen aufbauen. Außerdem fand ich immer sehr angenehm Karteikarten, nicht nur bei Vokabeltests, sondern generell in Unterrichtsreihen, um Fachbegriffe reinzukriegen. Also in der Geografie war das immer sehr angenehm, wenn ich mir dann Fachbegriffe auf Karteikarten schreiben konnte und eine Definition dahinter. Denn wenn man Fachbegriffe in der Klausur benutzt, dann hat man direkt also schon mal extra Punkte, weil es dann immer viel, viel seriöser und viel gekonnter wirkt, selbst wenn man davon keine Ahnung hat. Und außerdem Zusammenfassungen aufschreiben. Also zu jedem Thema sich immer eine kleine Zusammenfassung aufschreiben, was jetzt gerade passiert ist oder worüber man geredet hat und woran man in der Klausur denken sollte. Und beim Thema Klausuren würde ich auch jetzt nochmal zuletzt den Tipp geben zu den Lernmethoden. Lernt Altklausuren. Altklausuren sind ein totaler Gamechanger, wenn es darum geht, sich auf eine Klausur vorzubereiten. Also ich habe schon ganz oft erlebt, dass ich eine Altklausur über ein Thema geschrieben habe und dann saß ich in der Klausur und ich kannte die Aufgabenstellung, und natürlich ist es dann ein anderer Text, aber man muss es eigentlich nur eins zu eins übersetzen auf den neuen Text. Und so, wenn ihr ganz schlau seid, dann versucht ihr euch mit euren älteren Mitschülern, die vielleicht schon euren, zum Beispiel die EF oder die Q1 schon durchgestanden haben, und vielleicht haben die sogar den gleichen Lehrer, dann habt ihr einen Jackpot geknackt, weil dann könnt ihr euch einfach die Altklausuren von denen holen. Und wenn ihr die euch anguckt, dann habt ihr schon mal den Erwartungshorizont und die Klausur, und dann wisst ihr schon mal, was für einen Klausurstil der Lehrer bevorzugt und was für Anforderungen er in der Klausur dann stellt und wie er die bewertet. Also versucht euch wirklich mit euren älteren Mitschülern anzufreunden und versucht, deren Altklausuren zu holen, denn dann werdet ihr viel, viel besser durch die Oberstufe kommen und dann werdet ihr auch viel weniger Angst vor den Klausuren haben müssen. Aber Gulli, jetzt reden wir gerade über Klausuren und Lernen, aber das Umfeld hat auch echt viel damit zu tun, würdest du das auch sagen?
Ja, das würde ich auch sagen. Das Umfeld ist übertrieben wichtig, weil es einfach bestimmt, wie viel Motivation du auch selber hast. Wenn du dich mit den falschen Leuten umgibst, die jetzt nur in der Oberstufe sind, um da ihre Zeit abzusitzen, weil sie nach der 10. Klasse vielleicht nicht wussten, was sie machen möchten, dann wirst du la langfristig auch keine Motivation mehr haben. Deswegen ein Tipp von mir: Umgib dich mit motivierten Leuten. Die sollten jetzt nicht übermotiviert sein, die sollten nicht versuchen, in jedem Fach eine 1 zu schreiben. Gut, wenn die das möchten, können die das gerne machen. Aber du musst dich davon jetzt nicht beeinflussen lassen, wenn du nicht in jedem Fach dazu bereit bist oder nicht die Leistung bringen kannst, eine 1 zu schreiben. Dann reicht doch eine 2 oder eine 3. Es ist auch kein Ding, eine 3 zu schreiben.
Was sagst du denn? Also, wir haben ja auch über die mündliche Note gesprochen. Wie wirkt das denn auch auf den Lehrer, wenn man sich jetzt mit den Chaoten der Stufe umgibt und man selber aber motiviert eigentlich ist? Was sagst du dann? Dann wirkt das ja auch direkt anders für den Lehrer, oder? Dann macht das ja was mit der mündlichen Note.
Ja, genau. Der Lehrer, der hat dann vielleicht auch ein Vorurteil von dir, dass du auch so ein Chaot bist, wie halt in dieser Gruppe, weil du dich mit denen abgibst, obwohl du eigentlich ganz anders bist. Aber der Lehrer sieht dich halt als Teil dieses Ganzen. Und es ist dann schwer, auch den Lehrer vom Gegenteil zu überzeugen, außer halt über sehr starke mündliche Mitarbeit, über gute schriftliche Noten. Aber das musst du dir halt auch über dein Schuljahr relativ lange aufbauen. Genau. Und ein weiterer Tipp wären auch noch Lerngruppen. Macht euch Lerngruppen, lernt zusammen, schreibt euch zusammen Lernzettel, erklärt euch die gegenseitig, weil zusammen lernt man, so finde ich, viel besser. Wenn man gute Gesellschaft hat, prägt man sich Sachen besser ein und lernt auch mit den richtigen Leuten.
Ja, das würde ich auch sagen. Vor allem, wenn man sich die Themen dann unterteilt, das ist ja auch eine sehr, sehr beliebte Taktik von Lehrern, dass sie dann die Klasse in mehrere Teile unterteilt, dass man sich gegenseitig die Themen erklärt. Und was spricht denn dagegen, das auch einfach zu Hause zu tun mit seinen Freunden? Man kann sich ganz einfach die Themen unterteilen und so kann man dann halt auch einfach viel, viel angenehmer lernen. So kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema, wenn wir schon über Themen unterteilen sprechen, und das ist das Stressmanagement. Und das ist in der Oberstufe unfassbar wichtig. Ich habe gerade eben ja schon einmal angeschnitten, in der Klausurenphase viel lernen. Das kann einen schon echt mitreißen, weswegen man auch, wie gesagt, früher lernen sollte. Aber vor allem der Druck in der Oberstufe. Viele Schüler machen sich ungemein Druck aufgrund des NCs, weil sie einen gewissen Studiengang anstreben oder einfach nur ein gutes Abitur haben möchten, um sich alle Türen offen zu halten. Und da gibt es halt ganz starke Ausgleichsmöglichkeiten. Natürlich haben manche Schüler auch einfach Angst vor Klausuren und vor Prüfungssituationen. Und das gibt es immer und das kann es immer geben. Da kann ich halt nur selber sagen, ich würde einfach vorher viel lernen und auch viele, oft wenn es eine Schreibaufgabe ist, eine Analyse, würde ich aber viele Analysen schreiben, dass man in so einen Rhythmus reinkommt. Aber um diesem Druck wirklich zu entfliehen, würde ich sagen, muss man sich etwas suchen, einen Ausgleich. Ich kenne keinen Schüler in der Oberstufe, um ehrlich zu sein, der kein Hobby hat. Ob das ins Fitnessstudio gehen ist oder ob das einfach nur ein bisschen Konsole spielen ist oder Fußball spielen. Jeder Schüler, den ich kenne, hat irgendeinen Ausgleich, um seinen Geist wieder auf Null zu setzen und einfach mal sich von der Oberstufe oder von der Schule generell abzuschalten. Des Weiteren ist Schlaf ungemein wichtig. Also jeder Schüler, mit dem ich mich unterhalte, der auf hohem Niveau die Oberstufe beschreitet, wirklich einen 1-Komma-Schnitt hat, die erzählen mir alle, dass sie auch viel schlafen. Ich bin jetzt keiner in einem 1-Komma-Bereich, aber ich würde auch sagen, ich achte sehr auf mein Schlaf. Und wenn ich auf meinen Schlaf achte, dann merke ich auch am nächsten Tag, ey, ich bin heute viel fitter und ich kann viel mehr mitmachen und auch auf höherem Niveau. Denn auch die Bewertung in der Oberstufe ist natürlich ein anderer Punkt. Man muss viel mehr lernen, sich Sachen selber beizubringen und Sachen zu verbinden, ohne dass der Lehrer einem das schon mal erklärt hat. Und wenn man genug geschlafen hat, dann geht das auch einfach besser. Und man sollte auch einfach realistische Erwartungen an sich selbst und an den Lehrer haben. Das bedeutet, ich kann nicht von mir selber erwarten, wenn ich nichts in die Schule rein investiere, dass ich in jedem Fach 15 Punkte bekomme. Also würde ich sagen, wenn man wirklich anstrebt zu sagen, ich möchte ein 2-Komma-Abitur haben, dann kann man sich natürlich mehr Freizeit nehmen und weniger für die Schule machen. Aber wenn ich wirklich erwarte von mir, ich möchte einen 1-Komma-Schnitt haben, dann muss ich auch viel rein investieren. Aber dementsprechend werde ich mir selber auch Druck machen. Und deswegen würde ich einfach realistische Erwartungen an mich selber setzen. Wo ist mein Niveau? Wie war das in den letzten Jahren schon? Und wo sehe ich mich und was brauche ich dafür? Und ich habe ganz oft schon erlebt, dass Schüler sich selber einfach eine viel zu falsche Selbstwahrnehmung hatten und sich viel zu hohen Druck gemacht haben und daran eigentlich nur zerbrochen sind, bis sie selber realisiert haben, okay, das ist vielleicht nicht der Bereich oder das ist vielleicht nicht das Niveau, das ich halten kann. Und danach ging es denen viel besser und dann konnten sie auch schon wieder auf einem viel konstanteren, auch besseren Niveau als vorher dann in der Oberstufe performen. Wir haben euch jetzt viele Tipps gegeben, aber jetzt kommt auch die Frage, was waren Fehler, die wir selber gemacht haben, bei denen wir uns gewünscht hätten, das hätte uns vielleicht jemand vorher gesagt. Gut, ich fange mal an.
Also ein Fehler, ein sehr großer Fehler war, dass man denkt, wenn man in die Oberstufe geht, ich starte erst richtig in der Q1, weil ab da zählt es ja erst richtig fürs Abi. Das stimmt nicht so ganz, weil alles zählt. Klar, die F-Noten zählen jetzt nicht in dein Abitur rein, sie sind nicht wichtig, ob du deine Zulassung für dein Abitur bekommst, aber es ist trotzdem wichtig, weil in der F wiederholst du eigentlich alles das, was du von der 5. bis zur 10. Klasse gemacht hast. Und darauf baut ja alles in der Q1 und Q2 auf. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man auch in der EF alles gibt und sich nicht hängen lässt und vielleicht erst ab der Q1 startet. Was ist denn ein Fehler, den du so gemacht hast?
Ich habe anfangs wirklich nur in meine Lieblingsfächer rein investiert und in die Fächer, in denen ich dann als, die ich dann als LK haben wollte. Das war in ganz vielen Punkten ganz, ganz schlecht, weil meine LK-Wahl in der Anfang der EF war ganz anders als die am Ende der EF. Also ich bin mit einer ganz anderen Erwartung in die EF rangegangen und habe gedacht, ich gehe aus der EF raus mit einem Bio- und Mathe-LK. Und deswegen habe ich am Anfang einfach viel in Bio und Mathe investiert und habe dann meine jetzigen wirklichen LKs, Englisch und Geo, voll vernachlässigt. Also meine erste Geo-Klausur war eine 4-. Und ich habe gedacht, das wäre ja eigentlich egal, weil ich möchte das ja eh nicht als LK haben. Und dann habe ich aber auch für mich gemerkt, dass Bio, obwohl ich viel in Bio rein investiert habe, gar nicht mein Fach ist und musste mich dann nochmal komplett neu orientieren und hatte dann das Problem, dass ich in Geografie Lücken hatte, die ich aufholen musste. Also von Anfang an, vor allem in der EF, jedes Fach gleich ernst nehmen und nicht sich schon sicher sein über seine LK-Wahl, sondern einfach gucken, okay, in welchem Fach liegen meine Talente? Vielleicht auch schon rausschwingen, welcher Lehrer hat welchen LK. Manchmal kriegt man das so ein bisschen durch den Flurfunk durchgehört und dann kann man sich vielleicht schon Gedanken darüber machen, ist das ein Lehrer, bei dem ich gut lerne, ist das ein Lehrer, mit dem ich weniger gut lerne und sich daran dann einfach orientieren und vor allem, wie gesagt, einfach jedes Fach gleich bestreiten, in jedem Fach die gleiche Aufmerksamkeit widmen und einfach gucken, wo sich die Reise dann hin entwickelt. Hast du noch einen Fehler gemacht, Gulli?
Jawohl, es gibt den Fehler, den viele machen, das ist, dass sie auf Motivation warten, um zu lernen. Das machen einfach sehr viele und es ist falsch, einfach immer auf Motivation zu warten, weil die Motivation für eine Arbeit zu lernen, die wirst du nicht haben, auch nicht, also außer es ist dein LK, den du wirklich sehr magst, wenn du jetzt zum Beispiel politisch sehr, sehr gut bist, brauchst du vielleicht auch nicht so viel lernen, aber wenn du trotzdem so wie LK gewählt hast, auch wenn du vielleicht nicht so viel Ahnung von Wirtschaft und Politik hast, wirst du dafür sehr viel lernen müssen und wartest dann vielleicht so auf die richtige Motivation, um mal anfangen zu lernen, bis du dann merkst, scheiße, in 2 Tagen habe ich eine Klausur und ich habe jetzt nicht gelernt. Deswegen denk dran, Disziplin schlägt auf jeden Fall Motivation in der Oberstufe und ihr müsst einfach kontinuierlich immer weiterarbeiten.
Jetzt haben wir uns abschließend noch ein paar Worte für euch zusammengesammelt, denn das klang jetzt alles auch viel deprimierend und sehr schwer vielleicht. Aber die Oberstufe ist eigentlich was sehr Tolles. Die Oberstufe bedeutet vielleicht, also vor allem auch Freiheit. Dadurch, dass einer nicht so viel kontrolliert, kann man sich selber die Arbeit einteilen. Man kann selber entscheiden, okay, das mache ich jetzt und hier lege ich meinen Fokus drauf und hier nehme ich mir vielleicht auch mal Zeit für mich. Man ist so selbstständig wie noch nie im Leben und das bereitet einen einfach perfekt vor. Denn in dem Berufsalltag wird einen auch nicht jeder immer auf die Finger gucken. Da muss man sich die Arbeit auch selbst einteilen und da mu muss man auch se selber lernen, sich die Sachen selbst zu sortieren. Und vielleicht muss man sich auch Dinge mal selber beibringen. Das Leben bedeutet nicht, dass einem immer alles vorgekaut wird und dass man sich das nur abgucken muss. Man muss manchmal auch einfach sich selber anstrengen und Sachen sich selber beibringen. Und darauf bereitet einen die Oberstufe auch voll vor. Außerdem ist die Persönlichkeitsentwicklung in der Oberstufe immens. Also wenn ich an mich selber in der EF denke, dann graut es mir vielleicht ein bisschen auch, weil ich einfach als Mensch sehr gewachsen bin, vor allem aber auch mit den Aufgaben, die man bekommen hat. Man wird mehr Respekt, also man wird auch als Erwachsener wahrgenommen und so muss man dann aber auch sich geben. Also viele in der Oberstufe erwarten jetzt auch, okay, ich bin in der Oberstufe, deswegen möchte ich als Erwachsener behandelt werden. Und so lernt man halt aber auch, dass, wie man sich als Erwachsener verhalten muss und was das für Vor- und Nachteile mit sich bringt. Die Oberstufe ist wirklich eine unfassbar schöne Zeit. Da stimmst du mir doch bestimmt zu, oder?
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und jetzt, wo wir auch aufs Ende von unserem Podcast zugehen, würde ich alles nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also denk dran, Organisation ist der Key. Geht nicht ungeplant irgendwo rein. Außerdem Kontinuität ist sehr, sehr wichtig, dass ihr einfach immer am Ball bleibt über diese 3 Jahre, dass ihr nicht aufgebt, auch wenn es vielleicht mal härtere Zeiten gibt. Mitarbeit ist immer gut. Ihr steht immer gut beim Lehrer da. Und denkt an die Balance, wenn es euch vielleicht mal nicht so gut geht, dann nehmt euch bewusst Tage, damit es euch auch mal wieder besser geht. Und genau, wenn euch die Folge soweit gefallen hat, teilt sie gerne mit jemandem, der vielleicht gerade in die Oberstufe kommt. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf jeder Plattform, auf Spotify, auf Amazon Music, auf Apple Music. Und genau, das wär's. Ciao, ciao.
Schau mal, Seite.